Es ist Dienstag, der 2. Juli 2013. Ich stehe hier am Rotkreuzplatz München vor den weißen Koffern von Wolfram Kastner. Mit mir ist hier Frau Naomi Isaacs. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau von Welzin. Schön, hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind. Willkommen. Sie werden uns ein paar Statements geben zu dem Projekt. Sie selbst sind ja eine bekannte Münchner Musikerin und jüdischer Herkunft, geboren 1943 in England, aber seit langen Jahren in München.
Ja, ich bin sehr lange hier, seit 44 Jahren. Ich bin in 1968 gekommen für 2 bis 3 Jahre und bin gleich hängen geblieben, weil München gerade so schön ist.
Wolfram Kastners Intention ist, Geschichte für Gegenwart und Zukunft sichtbar zu machen. Er sagt zu seinem Projekt, das Geheimnis der Erinnerung ist die Nähe. Sowie, die Provokation ist nicht die Kunst. Die Provokation ist die Wirklichkeit. Was sagen Sie dazu, Frau Isaacs?
Ich finde, dass Wolfram Kastner eine sehr glückliche Hand hat mit seinen Formulierungen. Und ich bewundere seine Projekte schon seit mehreren Jahren. Die Courage, die er zeigt, immer wieder in die Öffentlichkeit zu gehen mit seinen Überzeugungen und die Menschen am Vergessen zu verhindern. Bei diesem Projekt finde ich, dass er für meinen persönlichen Geschmack zum allerersten Mal die Finger sanft, aber so eindeutig in die Wunde gelegt hat mit dem Blick nach vorne. Er hat uns nicht nur diese Koffer, sondern auch die Fotos von den Menschen hingestellt. Und damit ist für mich persönlich zum ersten Mal einen wirklich emotionalen Bezug zu der ganzen Geschichte möglich. Weil, obwohl ich Jüdin bin, ich bin in England geboren worden und habe den Krieg nur als ganz kleines Kind erlebt. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich von Antisemitismus nichts, aber schon wirklich gar nichts gespürt und erlebt. Im Gegenteil, das war, glaube ich, 68 die Zeit der Aufklärung und die Zeit der Schuldbekenntnis, was heute zum Glück ein bisschen milder geworden ist. Diese Bilder hier, die ich sehe, die bringen mir die Menschen sehr nahe, die hier gelebt haben.
Was ist Ihre empfundene Botschaft für die Gegenwart aus dieser Aktion?
Ich habe zuerst gedacht, dass die Frage sehr leicht zu beantworten ist und im Prinzip ist sie, aber wie formulieren? Ich bin sehr eingefangen von diesen Bildern, die ich hier sehe und überlege mir die ganze Zeit, dass wir in unserer Stadt, ich spreche von München auch als meiner Stadt, auch wenn ich nicht hier geboren wurde, wir haben Nachbarn, wir haben Freunde, wir haben Kollegen, wir haben einfach Menschen, die wir kennen, die aus ganz anderen Ländern kommen, die hier Zuflucht gefunden haben und in mehreren Generationen im Prinzip Münchner geworden sind. Allerdings kommen viele von ihnen aus Ländern, wo die Menschen sehr anders aussehen, die sehr dunkelhäutig oder dunkelhaarig sind und die sehr erkennbar sind als Menschen mit anderer Abstammung, was zu der Zeit die Juden nicht waren. Und ich denke, dass eine Botschaft ist, egal wie der Mensch aussieht, ist er zuerst und zuallererst und vor allem ein Mensch mit einer menschlichen Herkunft, mit einer Familie, mit einer Kindheit, mit seinen normalen menschlichen Problemen und dass die Äußerlichkeiten, auch wenn die Hautfarbe oder die Haarfarbe das Erste ist, was wir sehen, ist es wirklich das Letzte, was wir berücksichtigen sollten im Umgang mit den Menschen. Er ist zuallererst und vor allem ein Mensch.
Ganz spontan, welche Bedeutung hat für Sie die Symbolik der weißen Koffer?
Also als ich die Koffer zuerst sah, fand ich einfach, auch die sehen da wie bestellt und nicht abgeholt, ein bisschen komisch, ein bisschen so schmuddelig und so. Aber langsam nach und nach sind sie gewachsen. Es ist der optische Eindruck stärker geworden. Sie sind sehr lange da gestanden, so diesen Eindruck bekommt man mindestens. Und sie erscheinen, als wären sie irgendwie wie Geister aus einer anderen Zeit wieder hergekommen, um irgendwas zu sagen.
1938 und 1939 wurden ja 10.000 Kinder jüdischer Familien aus Deutschland nach England gebracht. Da Sie selbst aus England kommen, haben Sie persönlich damit zu tun gehabt? Oder haben Sie später einige dieser ehemaligen Flüchtlingskinder kennengelernt? Falls ja, was haben die Ihnen erzählt?
Also, ob ich eine dieser Kinder kennengelernt habe, kann ich nicht sagen. Meine Mutter ist Jüdin, in Berlin geboren und aufgewachsen und ist 1937 geflüchtet über Italien und die Schweiz nach England, wo sie dann meinen Vater kennengelernt hat. Seine Familie war bereits 1850 herum nach England gekommen. Und in der Schule, zu der ich ging, da waren wir ungefähr 30% Jüdinnen. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ob welche diese Kinder mit ihren Eltern oder alleine gekommen sind. Weil das, was möglicherweise für Nichtjuden etwas überraschend ist, diese Themen werden unter Juden gar nicht wirklich besprochen. Die, die Auschwitz gelitten haben, reden nicht mehr drüber. Unser Kindermädchen zum Beispiel hat Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt. Das ist die sehr bekannte Anita Laske-Wallfisch. Sie war unser Kindermädchen und als wir Kinder die Nummer auf ihrem Arm entdeckt haben, haben wir sie gefragt, wo das herkommt, hat sie einfach ein bisschen gelächelt und hat gesagt, ach, das habe ich mal im Spiel gemacht. Und so sind wir alle, ich sage wir, ich bin die nächste Generation, aber so sind viele Erwachsene, viele Überlebende mit ihrer Geschichte umgegangen. Ein bisschen verunglimpfen, ein bisschen vielleicht Schamgefühl, vor allem bei denen, die nicht in die Lager gekommen sind. Es herrscht, ich glaube, man weiß das, es herrscht ein ganz großes schlechtes Gewissen unter denen, die in ihren eigenen Worten nicht mitgelitten haben. Und so wird bei uns das ganze Thema ziemlich verschwiegen.
Frau Isaacs, wie ist Ihr persönlicher Eindruck vom Umgang in Deutschland mit der eigenen NS-Geschichte? Haben Sie Erfahrung mit persönlichen Ressentiments, Ignoranz oder Vorurteilen gemacht? Wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Also in 44 Jahren Aufenthalt hier hat sich natürlich die Zeit sehr verändert und ich nehme unterschiedliche Möglichkeiten im Umgang mit diesem Thema, mit dieser Geschichte wahr. Am Anfang war ich sehr, sehr beeindruckt über die Versuche, ich nenne sie wirklich mal Versuche, zum Beispiel in den Fernsehanstalten mit dem Thema aufzuräumen. Aufklärung, groß angelegte Aufklärung, teilweise angestoßen durch den sehr emotionalen amerikanischen Dreiteiler damals. Mir fällt jetzt der Titel gerade nicht ein, vielleicht hinterher. Nach der Zeit der Aufklärung kam natürlich eine Zeit, wo in den Schulen über fast nichts anderes geredet wurde. Und da haben mir die jungen Leute langsam leid getan. Erstens einmal waren sie nicht am Leben. Sie sind erst 20 bis 30 Jahre nach dem Krieg geboren worden. Es ist natürlich wichtig, dass sie erfahren, was ihre Eltern, ihre Großeltern, ihre Freunde, Onkels, Tanten in dieser Zeit gemacht haben oder zumindest, wie die Geschichte in Deutschland aussah. Aber dass ihnen dadurch ein schlechtes Gewissen aufgedrungen wird, finde ich absolut tragisch. Mir tun die Leute einfach nur leid, beziehungsweise ich habe ganz großes Mitempfinden mit ihnen. Und ich persönlich habe nicht nur keinen Antisemitismus erlebt. Ich habe entweder eine völlig neutrale, normale Umgang mit mir als Person erlebt, so wie jeder mit jedem anderen, oder ein großes Interesse. So, wie kommt das, dass du als Jüdin in Deutschland bist und wie fühlst du dich hier und so weiter? Es gibt eine einzige Ecke, wo Antisemitismus in einem sehr versteckten und mit Sicherheit für die Menschen selbst nicht wahr, auftritt, was nicht wahrgenommen wird. Und das sind die sogenannten jüdischen Witzen. Es gibt Freunde von mir, die möchten mir immer wieder zeigen, dass sie mich mögen. Und ein Teil dieser Akzeptanz äußert sich darin, dass sie mir jüdische Witze erzählen. Was ich zwar ganz lustig finde, aber was mich daran stört, beziehungsweise wo ich aufmerksam werde, ist, dass manche dieser Witze nicht jüdische Witze sind, sondern antisemitische Witze, weil sie den Juden nicht mit Liebe in seinen kleinen Eigenschaften widerspiegeln, sondern ihn lächerlich hinstellen. Das ist aber so mit vielen rassistischen Witzen, die sind teilweise wohl gemeint, aber wenn man sie analysiert, dann sind sie letztendlich doch rassistisch und doch gegen die Leute gerichtet, die sie eigentlich mit integrieren wollen. Das ist aber, glaube ich, ein Missverständnis des Erzählenden.
Frau Isaac, Sie hatten vorhin das Thema jüdische Witze erwähnt. Was genau ist für Sie denn der Unterschied zwischen einem rassistischen Witz und einem wirklichen jüdischen Witz?
Also in der Theorie ist es ganz einfach. Ein rassistischer Witz lacht das Opfer aus und ein jüdischer Witz macht sich liebevoll über sich selbst lächerlich oder lacht über sich selbst. Aber ich kann, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen zwei Witze erzählen, die für mich diesen Unterschied sehr deutlich machen. Vor allem sehr deutlich machen, wie fein die Grenze ist zwischen beiden. Es gibt zum einen den sehr bekannten Witz, man hält die Hände aus mit den Handflächen nach oben und der Erzähler sagt, raten Sie mal, warum jüdische Geschäftsleute immer den Diamanten auf ihrem Ring auf der Handinnenseite tragen, also nicht außen, wie man normalerweise trägt. Und dabei, ja, und der Befragte weiß es im Moment nicht. Und dann sagt der Witzerzähler, naja, sagt man so, Handflächen nach unten, oder macht man so, Handflächen nach oben mit dem typisch jüdischen Schulterbewegung, die man halt kennt. Naja, Sie wissen doch. Und bei dieser Handbewegung würde dann dieser Diamant sichtbar sein. Also die Aussage von dem Witz, man trägt den Diamanten dort, wo es jeder sieht. Dies ist einfach nicht wahr, erstens mal. Aber zweitens ist es, da ist nichts Liebevolles, das ist ein Fingerzeig auf einer vermeintlichen Eigenschaft, die der andere hat, der Jude. Nicht ich, der Erzähler, sondern der andere, der Jude. Auf der anderen Seite gibt es den für mich sehr schönen Witz, einer meiner Lieblingswitze. Das ist für mich ein wirklich jüdischer Witz. Moishe macht einen Bagelladen auf und er backt die Bagels so wie seine Großmutter. Ich mache die kurze Version davon, das kann man schon in die Länge ziehen. Und dieses Rezept ist so wunderbar, dass sein Bagelladen sofort erfolgreich ist und bald stehen die Leute Schlange und warten, dass er aufmacht. Und nach ein paar Jahren, wo er sehr reich geworden ist, kommt sein Freund Schmuel in den Laden und Schmuel sagt, ah, oh, Moishe, ich bin so froh, dass du mein Freund bist und ich bin so glücklich, dass du so reich geworden bist. Du, pass auf, ich habe auch ein tolles Projekt, aber dafür brauche ich ein bisschen Kapital. Und ich habe gedacht, du bist doch mein Freund und vielleicht kannst du mir ein bisschen was leihen. Moishe schaut seinen Freund Schmuel an und sagt, na Schmuel, du bist mein Freund und für dich alles. Aber weißt du, da auf der anderen Straßenseite, da ist die Deutsche Bank und ich habe mit denen ein Abkommen. Die backen keine Bagels und ich mache keine Darlehen.
Herzlichen Dank an Naomi Isaacs für dieses Statement. Jetzt freuen wir uns sehr, noch ein paar kurze Worte mit dem Künstler Wolfram Kastner zu wechseln. Bis gleich.
Bis gleich und ganz herzlichen Dank auch für die Einladung.
Nach dem Standort Rotkreuzplatz sind wir jetzt hier in der Volkartstraße 40 vor der alten Apotheke. Dort stehen auch nochmal weiße Koffer und laufen zu einem kleinen Café in der Nähe, wo eine kurze Begegnung zwischen Wolfram Kastner und Naomi Isaacs stattfinden wird, die sich ja bereits seit einigen Jahren kennen. Wir erleben eine Momentaufnahme im Café zwischen ihr und dem Künstler sowie zwei weiteren Damen für eine Filmsequenz. Dann verabschieden wir uns. Wolfram Kastner muss weiter zur nächsten Station.
Auf ins Vorderkamera.
Vielleicht sehen wir es auch mal so.
Das könnte ja mal sein, ne?
Finde ich super.
Ja, schön, dass ihr sehr gerne. Ja. Ja. Ebenfalls auch von Mutterschein.
Naomi Isaacs betrachtet gerade eine der Installationen und die dazugehörigen Tafeln mit Bildern und Geschichten der jeweiligen jüdischen Bewohner des Hauses. Besonders berührt ist sie vom Anblick der Gesichter sowie der Adressschilder auf den Koffern. Ein kleiner Koffer, wohl für ein Kind, mehrere große Koffer. Nur einer davon trägt die Adresse USA. Nur einem in diesem Haus gelang die Flucht. Alle anderen wurden ermordet. Frau Isaacs, nach der Begegnung heute mit Herrn Kastner, möchten Sie uns ein persönliches Statement oder eine Message geben zu seinem Projekt Hier wohnte, da Sie einander ja bereits gut kennen und Sie seine Arbeit schon eine Weile mit Interesse verfolgen?
Ja, sehr gerne. Also auf die Gefahr hin, dass meine Meinung nicht allen gefällt, möchte ich sagen, dass dieses Projekt zum ersten Mal für mich ganz deutlich eine Möglichkeit bietet, den Blick nach vorne zu richten. Die Koffer kommen zwar gedanklich aus einer Vergangenheit, sie kommen wie so Geister und erscheinen wieder, aber dadurch, dass Gesichter damit verbunden sind, können wir vielleicht die Verbindung zu Nachbarn, Freunde, Menschen, die wir kennen, die aus anderen Ländern kommen und hier vielleicht nicht ganz so sind wie alle anderen, diese Verbindung schließen und Stärke merken, dass das Menschen sind und dass der Umgang mit diesen Menschen ganz wichtig ist, dass niemals wieder die Versuchung versteht, sie in irgendeiner Form auszuschließen. Ich finde, andere Projekte in der Vergangenheit haben eher den Blick nach hinten gerichtet gehabt, um irgendwas am Leben zu erhalten, was vielleicht nicht mehr so nachvollziehbar ist aus der heutigen Zeit. Aber dieses Projekt erlaubt wirklich, aus meinem Empfinden, den Blick nach vorne.
Nach längerer Zeit, die wir jetzt heute mit diesem Projekt verbracht haben, welchen Eindruck nehmen Sie mit nach Hause? In einem Satz oder zwei Sätzen? Was sagen Sie?
Ich glaube, der stärkste Eindruck, den ich mitnehme, ist, dass das, was früher mal auch für mich eine Geschichte war, jetzt Gesichter bekommt und eine sehr konkrete, sehr plastische Realität.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Naomi Isaacs, und einen schönen Abend.
Ich danke Ihnen herzlich, Ihnen auch einen schönen Abend.